Wer von euch glaubt, dass Gott auch der Herr des internationalen Bankensystems ist? Darf ich mal ein Handzeichen sehen? Manche zweifeln noch. Wir haben als Missionswerk in der letzten Woche ein kleines oder für manche auch ein großes Wunder erlebt. Wir haben Projekte in Myanmar und da gibt es ein Kinderheim, wirklich. Also das sind Menschen, die werden aus ihren Dörfern von Milizen vertrieben. Wenn sie überleben, ist gut, sie haben gar nichts mehr. Und mittlerweile haben wir tatsächlich so ein Dorf aufbauen können, wo die Leute halt irgendwie eine neue Existenz aufbauen können, wo es für Waisenkinder eine Unterkunft gibt, alles von einheimischen Mitarbeitern geleitet und gemanagt, und wir brauchten dringend ein Auto. Und dann haben wir schon im Frühjahr angefangen zu sammeln, und als das Geld dann halbwegs zusammen war, haben wir es halt überwiesen, so auf das Konto. Und irgendwie ist das Geld nicht angekommen. Und die Mitarbeiter dort saßen natürlich auf heißen Kohlen und sagen, wo ist das Geld? Ja, die dachten, oh, vielleicht haben wir es irgendwie falsch überwiesen und das ist jetzt irgendwo bei jemandem gelandet, der sich jetzt freut, dass er so viel Geld bekommen hat, voll aus heiterem Himmel. Und dann haben wir versucht mit der Bank und dies und jenes und tatsächlich hat es da irgendwie einen Fehler gegeben. Und es sollte jetzt eigentlich alles in geordnete Bahnen geleitet werden und das Geld kam aber trotzdem nicht an. Und so verging fast ein Monat, die Mitarbeiter vor Ort riefen täglich an und sagen, hey, wie sieht's aus, das Geld ist immer noch nicht da und die Preise steigen, ne? Nicht nur bei uns, auch dort. Und jetzt, diese Woche, ist das Geld tatsächlich angekommen. So, und das Tolle ist, und das ist, glaube ich, das Wunder, dass in der Zeit hatten sich die Devisen, also wir überweisen ja dann immer in Euros und kommt das dann in irgendwelchen, ich weiß nicht, myanmarischen Yen oder sowas an, dass die Devisen sich in dieser Zwischenzeit so verändert hatten, dass das Geld, das sie jetzt hatten, sogar mehr geworden ist und sie tatsächlich dann auch alles kaufen konnten, also das Auto und alles da war. Wenn sie es vor einem Monat bekommen hätten, dann hätte es wahrscheinlich nicht gereicht, ne? Weil da die Devisen irgendwie nicht gepasst hätten. Also Gott die Ehre, er tut manchmal auch durch internationale Bankschwierigkeiten seine Wunder. Vielleicht ist es auch eine kleine Ermutigung für uns, wenn wir jetzt mit Sorge auf die Inflation gucken und auf die Gaspreise. Wir dürfen sicher sein, unser Gott ist der Herr der Weltgeschichte und wir sind in seiner Hand und da sind wir gut aufgehoben. Und ich freue mich sehr über die vielen verschiedenen Zeugnisse und keine Angst, ich mache keine lange Predigt, sondern ich möchte es wirklich kurz halten, ein paar Gedanken weitergeben und ich habe überlegt, welcher Bibeltext kann uns jetzt so von den Zeugnissen von Gottes Wirken in unserem Leben, durch unser Leben zum Abendmahl leiten. Und da bin ich auf ein paar Verse aus dem Hebräerbrief gestolpert. Hebräer 11 werden einige kennen, ne? Da sind ja die lange Liste kurze Erzählungen von den Glaubenshelden aus dem Alten Testament, die Gott vertraut haben und trotz aller Widrigkeiten in ihrem Leben und manchmal mit ihrem eigenen Leben dafür bezahlt haben, am Ende sind sie quasi bei Gott in seiner Herrlichkeit angekommen und sind so zum Zeugnis geworden für uns alle. Und der Hebräerbriefschreiber schließt dann in Kapitel 12, in den ersten drei Versen, zieht er dann seine Schlüsse aus diesen ganzen Glaubensgeschichten und Zeugnissen. Und er sagt, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen die Sünde, die uns fesseln will, und alles, was uns beschwert. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns aufgetragen ist, wobei wir auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus, sehen. Er hat um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz ertragen, die Schande gering geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Denkt doch an den, der solchen Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht in eurer Seele ermattet, indem ihr den Mut verliert. Ein ganz toller Text. Wie gesagt, man könnte eine lange Predigt drüber machen und ich versuche nur einige kurze Impulse weiterzugeben. Paulus, er spricht hier von der Wolke an Zeugen, die eben durch ihren Glauben bewiesen haben, dass es sich lohnt, auch für Gott und den Glauben an Gott und für das Gottvertrauen viele Widrigkeiten und Schwierigkeiten, ja vielleicht sogar das eigene Leben hinzugeben. Und er verwendet hier zum Schluss ein Bild von einem Wettlauf oder von einem Wettkampf. Und er sagt, unser Leben ist so ein Wettlauf, wie so ein Sprint vielleicht, oder manche würden sagen, vielleicht ein Marathon. Das ist vielleicht das bessere Bild. Ein Lauf. Und er sagt, weil wir eben in diesem Lauf sind, lasst uns die Sünde ablegen. Wir haben in der Serie über den Galaterbrief zum Ende hin gab es ja auch noch einen Sündenkatalog. Also wenn ihr Ideen braucht, was es so für Sünden gibt, da gibt es viele und es sind ja auch einige Süchte und Ängste und Sorgen und Probleme und Schwierigkeiten, auch charakterlicher Art, hier auch in den Zeugnissen immer wieder erwähnt worden. Und all diese Sünden sind wirklich ein Problem. Und sie hemmen uns, in dem Lauf Jesus nachzufolgen. Jeder, der Jesus nachfolgt, der weiß das. Und ich weiß nicht, was gerade vielleicht so deine Herausforderung ist im Glauben, wo du merkst, da ist vielleicht eine schlechte Gewohnheit, da sind Sorgen, da sind Ängste, da sind Zweifel, die mich runterziehen, die mich immer wieder zurückwerfen im Glauben, wirklich diesen Kampf aufzunehmen und zu laufen und voranzukommen, näher zum Ziel, Jesus, ne? Ich möchte heute auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen, die ich glaube, vielleicht eine Hilfe sein könnte für dich in diesem Kampf. Denn der Hebräerbriefschreiber sagt hier nicht, lasst uns ablegen die Sünden, die uns fesseln, sondern er sagt, lasst uns ablegen die Sünde, die uns fesselt. Nun, was ist diese Sünde? Und ich glaube, dass wir aus dem biblischen Zeugnis sehr deutlich sehen, dass die Urwurzel aller Sünden, all der Fehltritte und Zielverfehlungen, alles, wo wir von Gottes gutem Willen, Gottes gutem Maßstab in unserem Leben abweichen, all diese Dinge haben ihre Wurzel letztlich in einer einzigen Sache und das ist der Unglaube, könnte man theologisch ausdrücken, oder einfach, dass wir Gott nicht vertrauen, dass wir meinen, dass wir es besser wissen oder dass das, was Gott sagt, vielleicht in 99% aller Fälle sicherlich richtig ist, aber jetzt in diesem konkreten Fall nicht ganz so passend. Und dieser Unglaube, dieses Nichtvertrauen in Gott, ist, glaube ich, diese Wurzel der Sünde. Das ist die Sünde, die uns fesselt, in vielfacher Hinsicht. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du vielleicht wirklich am Kämpfen bist, mit welcher Sünde auch immer, zu schauen, wo ist eigentlich die Wurzel davon? Warum finde ich diese Sünde so attraktiv? Warum kann ich sie nicht loslassen? Ist es vielleicht wirklich, dass ich etwas mir nehmen möchte, wo ich denke, das steht mir zu, aber Gott gibt mir das nicht? Oder ist es vielleicht einfach irgendeine andere Form von Unglaube und fehlendem Vertrauen? Das Schöne ist, wir haben ja diese Glaubenszeugnisse gerade deswegen, nicht, weil die Leute so tolle Helden sind oder weil die Kraft hatten, wirklich alles zu überwinden, sondern weil sie an den Gott geglaubt haben, der die Kraft ihnen gegeben hat, alles zu überwinden. Und das ist so wichtig, auch glaube ich, für dich und für mich, wenn wir im Kampf mit allen möglichen Sünden sind, dass wir uns bewusst machen, nicht wir sind diejenigen, die diesen Sieg davontragen müssen oder können, sondern Jesus. Und deswegen wollen wir das tun, was der Hebräerbriefschreiber auch sagt, wir wollen ablegen, die Sünde. Ein wichtiger anderer Punkt ist auch hier, er setzt neben die Sünde und alles, was uns beschwert. Das könnte man auch nochmal ausführen. Es gibt einen griechischen theologischen Begriff dafür. Adiaphora heißt so viel wie Dinge, die weder gut noch böse an sich sind. Also Technik ist so ein Klassiker dafür. Ne? Ein Hammer ist ja an sich nicht böse. Aber wenn ich damit jemanden in den Kopf einschlage, dann ist das böse, ja. Also, und so gibt es viele Dinge, gerade durch unsere moderne Technik, ja. Hier die Smartphones, die wir in unserer Tasche haben, die sind ja an sich nicht böse. Aber sie können uns dazu verleiten, sie können uns davon ablenken, diesen Lauf zu laufen. Sie können uns vielleicht sogar verführen zu sündigem Verhalten. Es gibt viele Dinge, die an sich nicht böse sind, die uns aber behindern können in diesem Lauf, Jesus nachzufolgen, hinderlich sein können. Und ich denke, dass gerade in unserer westlichen Welt, wir als Christen, eine unserer ganz großen Herausforderungen ist unser Wohlstand. Natürlich eröffnet uns der Wohlstand ganz viele Möglichkeiten. Wir können in jedes Land der Welt reisen. Wir sind reicher als fast alle Menschen auf dieser Welt. Ich weiß, ihr glaubt das nicht, aber wenn ihr das wirklich mal international betrachtet, man vergleicht sich ja immer nur mit denen über einem, ne? So, aber wenn man es international betrachtet, sind wir wirklich die allerreichsten Menschen dieser Welt. Wir haben wirklich alle Möglichkeiten. Und trotzdem hängen wir häufig drin, ja, in der Angst, etwas zu verlieren, in der Angst, zu kurz zu kommen. Und anstatt unseren Wohlstand und unseren Reichtum wirklich zu nutzen, dass Gottes Reich gebaut wird, sagen wir so, hält uns das sogar vielleicht ab, ja, sich für Gottes Reich einzusetzen, weil wir Angst haben, wir könnten da irgendwie unseren Wohlstand verlieren. Nur so als kleine Anregung zum weiteren Nachdenken. Und der Blickrichtung von uns allen ist ein einziger, nämlich der Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus Christus. Wisst ihr, wir sind als Menschen darauf gepolt, immer entweder auf die Probleme zu schauen oder zurückzuschauen oder in eine bessere Zukunft zu träumen. Irgendwo schauen wir immer hin. Aber die Frage ist, schauen wir dahin, wo wir wirklich die Kraft des Glaubens erfahren, die uns wirklich die Möglichkeit gibt, diesen Kampf siegreich zu kämpfen. Und ich glaube, der einzige Blick, der da wirklich hilfreich ist, ist der Blick auf Jesus. Und natürlich ist es der Blick zurück, weil Jesus ist der Anfänger, Vollender, der Anfänger und Vollender. Also er ist derjenige, der das begonnen hat. Aber es ist auch der Blick nach vorne und es ist vor allen Dingen auch der Blick im Hier und Jetzt. Nicht auf die Probleme zu schauen, sondern unseren Blick auf Jesus zu stellen. Und ich weiß nicht, was deinen Blick auf Jesus gerade trübt oder was dazwischen steht, wo du sagst, ich kann nicht. Vielleicht ist es die Angst, vielleicht sind es Sorgen, vielleicht ist es wirklich Sünde. Vielleicht sind es einfach so viele Dinge, die uns beschäftigen, wo wir im Hamsterrad unseres Lebens drinstecken und nicht vom Fleck kommen und nur, ich sag mal so, im Hamsterrad vielleicht unseren eigenen Schwanz sehen, ja, wo wir uns immer im Kreis drehen. Dass wir den Blick mal heben und sagen, wo ist Jesus eigentlich? Wer ist er? Was bietet er mir an? Wozu lädt er mich ein? Wozu fordert er mich heraus? Welche Kraft, welche Liebe, welche Leidenschaft hat er eigentlich in mich hineingelegt? Unseren Blick auf Jesus zu richten. Das sind in den Zeugnissen schon sehr viele gute Tipps gegeben worden mit Bibellesen, dass man wirklich ganz bewusst sich Zeit nimmt, Jesus auch da kennenzulernen. Gebet, wirklich alles von ihm zu erwarten, zu beten und damit zu rechnen, dass Jesus eine Antwort gibt, dass Jesus wirklich hilft. Und das Gute ist, warum Jesus? Weil er derjenige ist, der wirklich der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Er ist derjenige, der den Himmel verlassen hat, um auf diese Erde zu kommen. Und da sind wir schon fast beim Abendmahl. Der bereit war, hier steht, um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz zu ertragen. Hat Jesus sich aufs Kreuz gefreut? Ganz bestimmt nicht. Niemand freut sich, geschlagen und leiden zu müssen. Aber er hat das Kreuz ertragen. Er hat die Schande, die damit verbunden war, nackt ans Kreuz genagelt zu werden als ein Schwerverbrecher, obwohl er völlig sündlos war, sich ins Gesicht spucken zu lassen von den Menschen, für die er dort eigentlich hing. Er hat das alles ertragen, weil er die Freude kannte. Und was ist das für eine Freude? War es die Freude, zur Rechten Gottes zu sitzen und Herr der Welt zu sein, auch über dem Bankensystem? Ja, sicher. Aber ich glaube, es war noch mehr. Es war die Freude, dich und mich einmal bei ihm zu sehen. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, hat er Jesus gesandt. Und Jesus, seine allergrößte Freude ist es, zu sehen, dass wir ihm vertrauen. Auch in Schwierigkeiten unseren Blick auf ihn richten, alles von ihm erwarten, ihm alles hingeben und darauf vertrauen, dass er mit uns an sein gutes Ziel kommt. All die guten Dinge sind in den Zeugnissen schon genannt worden. Und er fasst das nochmal zusammen. Doch denk noch an den, der solchen Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat. Warum? Damit ihr nicht in eurer Seele ermattet, indem ihr den Mut verliert. Wenn wir auf Jesus schauen, was er für uns getan hat, wie er uns sieht, wie er sich darauf freut, wenn du ihm vertraust, wie er sich darauf freut, wenn wir erst einmal bei ihm im Himmel sind. Ohne Sünde, ohne Leiden, ohne Tod, ohne Not, all diese Dinge mit ihm gemeinsam erleben dürfen, da war ihm das Sterben am Kreuz nicht zu schade. Da war ihm der Widerspruch der Sünder nicht zu schade. Ja, ihm war das alles nicht zu schade. Und deswegen dürfen wir unseren Blick auf ihn richten und Zuversicht haben, Mut haben. Mut haben, der nicht Übermut ist im Sinne von, yo, ich bin stark, ich schaffe das, sondern Mut haben im Sinne von, Gott ist stark. Und wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm folgen, dann gibt er uns die Kraft, Unmögliches zu erleben in uns selbst, wo wir sagen, diese Sünde, diese schlechte Gewohnheit, puh, damit werde ich nicht fertig. Das stimmt. Aber Gott, er kann es auch mit dir schaffen. Und da, wo du sagst, dieser Auftrag, den Gott mir gegeben hat, ich weiß eigentlich, was ich tun muss, aber ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, mir fehlt der Mut, ich habe Angst, ich habe Sorgen, da dann zu erleben, wenn ich Jesus vertraue, dann trägt er mich durch. Und dann führt er mich manchmal auf Wege, die schwer sind, aber die am Ende in Freude und Zuversicht münden. Und das wünsche ich uns. Und wenn wir heute hier das Abendmahl feiern, dann möchte ich uns einladen, dass wir uns daran erinnern. Alle, die wir uns zu Jesus bekennen, die wir an ihn glauben, die wir das Bekenntnis gesprochen haben in der Taufe. Und wenn du heute hier bist und das noch nicht erlebt hast, ich möchte dich einladen. Im Namen von Jesus Christus, er sagt auch heute noch, schau auf mich. Ich bin am Kreuz für dich gestorben. Ich habe schon alles bezahlt. Ich will dir die Kraft geben, das Leben zu führen, das du aus eigener Kraft niemals leben führen kannst, das du niemals schaffen kannst und das du auch nicht schaffen musst, weil wir im Blick auf Jesus sind. Und wir dürfen in einem kurzen Gebet, wie wir es auch schon gehört haben, Gott um Vergebung bitten und er vergibt. Wir dürfen in einem Gebet ihm unsere Sorgen bringen und er hört uns, der wird das Beste draus machen. Ja, wir dürfen ihm unser Vertrauen ausdrücken und sagen, Jesus, wir vertrauen dir, dass du mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von uns fertig wirst und dass du mit uns an dein gutes Ziel kommst. Amen. Amen.